Hallo und willkommen. Schön, dass du heute wieder bei unserer gemeinsamen Erkundung dabei bist.
Hallo auch von mir. Ich freue mich auf unsere heutige Analyse.
Stell dir mal für einen Moment vor, du hast einen gigantischen Berg an Informationen vor dir. Also wirklich so einen massiven Papierstapel. Tausende Seiten an tiefgehenden politischen Analysen, komplexe Wahlkampfstrategien, detaillierte psychologische Profile von Entscheidungsträgern, ein riesiges Chaos an Daten.
Das klingt nach unserem normalen Alltag.
Genau, ja. Aber jetzt stell dir vor, jemand nimmt diesen ganzen gewaltigen Berg, packt ihn in eine riesige hydraulische Presse und komprimiert ihn mit einem enormen Druck.
Ah, okay, verstehe, worauf du hinaus willst.
Was dann am Ende übrig bleibt, ist eben kein unübersichtlicher Papierstapel mehr, sondern ein winziger, hochverdichteter, messerscharfer Text, ein absolutes Konzentrat. Und genau das ist die Mission unserer heutigen Analyse.
Wir wollen dieses Konzentrat wieder entpacken, richtig?
Richtig. Es geht darum, extrem verdichtete Informationen zu entschlüsseln und ihre tieferen Bedeutungsebenen Schicht für Schicht freizulegen. Wir haben nämlich heute nur eine einzige sehr, sehr kurze Quelle vorliegen.
Sehr kurz trifft es gut.
Ja, es handelt sich um ein Gedicht. 6 Zeilen. Wirklich nur 6 Zeilen aus der Verschmiede des Autors Horst Winkler.
Und man unterschätzt leicht, wie viel analytisches Gewicht in so wenigen Worten liegen kann, wenn sie wirklich präzise gewählt sind.
Absolut.
Oft sagen ein paar treffende Zeilen mehr über gesellschaftliche Mechanismen aus, als ein ganzes soziologisches Sachbuch mit 500 Seiten.
Bevor wir aber in die eigentliche Analyse dieser 6 Zeilen einsteigen, muss ich eine Sache gerade für dich, der uns jetzt zuhört, ganz unmissverständlich und glasklar voranstellen.
Der Disclaimer.
Genau, der Disclaimer. Bei diesem Text, den wir gleich betrachten, geht es inhaltlich ganz klar um Politik. Aber, und das ist wichtig, wir schlagen uns hier auf gar keine Seite.
Überhaupt nicht.
Es ist wirklich völlig egal, ob du, der uns zuhört, politisch eher links stehst, ob du konservativ wählst, ob du dich in der Mitte verortest oder, was ja auch oft vorkommt, ob du mit dem ganzen politischen Betrieb vielleicht gar nichts mehr anfangen kannst.
Wir machen uns die Aussagen dieses Gedichts hier nicht zu eigen.
Exakt. Wir betrachten diesen Text völlig unparteiisch, im Grunde wie Wissenschaftler, die ein Phänomen unter dem Mikroskop beobachten. Es geht uns heute einzig und allein darum, die Ideen des Autors zu verstehen. Ideen, die auf Akteure aller Couleur wirklich über das gesamte politische Spektrum hinweg anwendbar sein könnten. Wir werten nicht.
Wir analysieren nur. Das ist eine essentielle Abgrenzung für unsere Untersuchung heute.
Ja.
Die Mechanismen der Macht, der Rhetorik und der Versprechen, die dieses Gedicht beschreibt, die sind absolut universell. Die sind nicht an eine bestimmte Ideologie gebunden.
Nee, gar nicht.
Sie sind vielmehr an die Struktur von Machtgewinnung an sich geknüpft. Daran, wie Versprechen in unserem System funktionieren.
Also lehn dich zurück und lass diese Quelle jetzt erst einmal auf dich wirken. Ich werde das Gedicht von Horst Winkler jetzt in seiner Gänze vorlesen. Hör einfach mal genau auf den Rhythmus und auf die sehr spezifischen Worte. Großmäuler versprechen viel, wissen Rat auf allen Feldern, Wählerstimmen sind ihr Ziel, gut lebt sich's von Steuergeldern, keine Spur dann von Gewissen, wenn sie einmal liefern müssen. Lass uns das mal entpacken und direkt genauer hinschauen. Wenn wir uns diese erste Ebene des Textes ansehen, also die Anatomie dieser Figur, die der Autor da aufbaut, dann fällt doch sofort das allererste Wort auf. Großmäuler. Er schreibt nicht Politiker, er schreibt nicht Kandidaten oder irgendwie Entscheidungsträger. Er schreibt Großmäuler.
Er steigt direkt mit einem sehr viszeralen, wertenden und fast schon derben Begriff ein.
Ja, das ist kein akademischer Begriff. Und dann folgen direkt diese ersten beiden Zeilen. Großmäuler versprechen viel, wissen Rat auf allen Feldern.
Was hier aus psychologischer Sicht wirklich faszinierend ist, ist diese Konstruktion. Es ist die Konstruktion einer absoluten Illusion von Allwissenheit.
Erklär das mal genauer.
Lass uns das Konzept dieses Alleskönners im Kontext moderner Führung betrachten. In unserer heutigen, hochkomplexen, globalisierten Welt kann logischerweise niemand auf allen Feldern ein Experte sein.
Das ist schlicht unmöglich.
Es ist kognitiv und strukturell unmöglich. Ja? Die Wirtschaft ist ein gigantisches, verschränktes Ökosystem. Die Außenpolitik ist ein extrem fragiles Netz aus historischer Diplomatie.
Und dann haben wir noch Technologie, Klimawissenschaft.
Genau.
Die Klimawissenschaft erfordert Jahrzehnte des spezialisierten Studiums. Wir leben de facto in einer Ära der extremen Spezialisierung.
Und doch skizziert der Autor hier eine Figur, die exakt das Gegenteil von sich behauptet. Nämlich den Rat, auf allen Feldern zu wissen. Es ist die bewusste Anmaßung der ultimativen Kompetenz.
Da greift doch auch dieser eine psychologische Effekt, oder?
Du meinst den Halo-Effekt?
Genau, den ja.
Ja. In der Psychologie spricht man hier oft vom sogenannten Halo-Effekt. Das bedeutet, eine vielleicht tatsächlich vorhandene Kompetenz, sagen wir mal rhetorisches Geschick oder Charisma, wird vom Beobachter fälschlicherweise auf alle anderen Fachbereiche übertragen.
Also weil jemand gut reden kann, glauben wir, er versteht auch was von Steuerpolitik.
Exakt. Und der Autor greift genau diese gefährliche Übertragung an.
Aber Moment, da muss ich jetzt mal kurz einhaken.
Gerne.
Zwingen wir oder vielmehr zwingt unser System diese Akteure nicht zwangsläufig zu genau dieser Illusion?
Wie meinst du das?
Schauen Sie, ich bin ein absoluter Experte für makroökonomische Steuerstrukturen, aber von Bildungspolitik oder sagen wir mal digitaler Infrastruktur habe ich ehrlich gesagt nicht den Hauch einer Ahnung. Da muss ich mich auf meine Berater verlassen. So jemanden wählt doch niemand, oder?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Wer Schwäche oder Wissenslücken offen zeigt, wird in der Arena der öffentlichen Meinung doch oft gnadenlos abgestraft. Machen wir es uns da nicht ein bisschen zu einfach, wenn wir jetzt nur mit dem Finger auf das Großmaul zeigen?
Das ist ein exzellenter Einwand. Wirklich. Und er berührt den eigentlichen Kern dieses systemischen Problems. Du hast völlig recht.
Danke.
Und die Sachen.
Der politische Markt belohnt oft die souveräne Illusion sehr viel mehr als die differenzierte Wahrheit. Es ist ein symbiotisches Problem. Ein Geben und Nehmen sozusagen.
Genau. Wenn wir als Gesellschaft einfache, allumfassende Antworten auf extrem komplexe Probleme fordern, dann schaffen wir überhaupt erst die Nachfrage für genau diese Figur.
Wir bestellen quasi die Illusion.
Wir bestellen sie, ja. Und genau das führt uns doch direkt zur dritten Zeile des Gedichts. Wählerstimmen sind ihr Ziel.
Ah, okay. Der Autor dekonstruiert hier also die Motivation.
Ganz genau. Winkler dekonstruiert die Motivation. Es geht in diesem Stadium überhaupt nicht um die Lösung der Probleme, über die da gesprochen wird.
Sondern?
Die versprochenen Lösungen auf allen Feldern sind nur das rhetorische Schaufenster. Die eigentliche Transaktion, die wahre Währung, um die es geht, ist die Stimme.
Deine Stimme. Die Stimme von dir, der uns gerade zuhört.
Richtig.
Das trennt also den Inhalt völlig von der Absicht.
Absolut.
Der Ratschlag wird nicht gegeben, um ein Problem zu lösen, sondern um eine Gegenleistung zu erzwingen, den Wahlsieg.
Es gibt hier im Grunde zwei völlig unterschiedliche Handwerke, die miteinander vermischt werden. Aber von der Figur des Großmauls werden sie strikt getrennt behandelt.
Welche Handwerke meinst du da konkret?
Das eine ist das Handwerk der realen Problemlösung. Das erfordert Expertise, Kompromissbereitschaft, das Manövrieren in hochkomplexen Systemen.
Und oft auch das Eingeständnis, dass es keine einfachen Lösungen gibt.
Genau. Dass manche strukturellen Probleme einfach keine schnellen, schmerzbefreiten Lösungen haben. Das ist das eine Handwerk. Das andere ist das Handwerk des Wahlkampfes.
Das sind zwei verschiedene Welten.
Komplett. Und in diesem Handwerk des Wahlkampfes ist die Zielmetrik nicht der gesellschaftliche Fortschritt. Die Metrik ist das Maximieren von Zustimmung in einem sehr, sehr engen Zeitfenster.
Der Autor entlarvt hier also die Wahlkampfrhetorik als reine Zweckmäßigkeit. Das Mittel zum Zweck.
Ganz genau so ist es.
Das leitet uns fließend in den zweiten großen Block unserer intensiven Betrachtung über. Denn nach dem Wahlkampf, nach dieser Transaktion der Stimmen, kommt unweigerlich die Realität ins Spiel.
Der harte Aufprall.
Ja. Die vierte Zeile lautet nämlich: Gut lebt sich's von Steuergeldern. Hier findet ein unglaublicher Perspektivwechsel statt, finde ich. Wir kommen von diesen abstrakten, riesigen Versprechungen für die ganze Gesellschaft plötzlich zu einer sehr konkreten, materiellen Realität.
Der Realität des Sprechers selbst.
Genau. Es geht um Steuergelder, also um den aggregierten Wohlstand der Allgemeinheit, der jetzt plötzlich das gute Leben dieser Figur finanziert.
Der Kontrast, den Winkler hier aufbaut, ist bemerkenswert. Er beleuchtet hier die Asymmetrie von Risiko und Ertrag.
Asymmetrie von Risiko meinst du damit das Skin-in-the-Game-Konzept?
Exakt. In der freien Wirtschaft oder in der Systemtheorie allgemein gibt es dieses Konzept des Skin-in-the-Game. Also das eigene Risiko bei einer Unternehmung, die eigene Haut im Spiel.
Wenn ich scheitere, tut's mir selbst weh.
Richtig. Wer als Unternehmer ein Produkt verkauft, das völlig dysfunktional ist und nicht das hält, was die Werbung verspricht, der wird vom Markt gnadenlos abgestraft.
Der geht im schlimmsten Fall bankrott?
Genau. Die Konsequenz folgt der Leistung dort auf dem Fuß. Aber in dem System, das das Gedicht hier kritisiert, ist das eben anders.
Weil das Risiko ausgelagert ist.
Ja. Wer ein politisches Versprechen verkauft, das sich in der Realität als völlig unhaltbar erweist, verliert nicht zwangsläufig sofort seine Lebensgrundlage.
Das gute Leben geht erstmal weiter.
Der Lebensstandard bleibt durch das System der Steuergelder oft erst einmal erhalten. Völlig unabhängig davon, ob der versprochene Rat auf allen Feldern tatsächlich funktioniert hat oder nicht.
Es ist eine Entkoppelung.
Diese Entkoppelung von Leistung und Privileg ist es, die Winkler hier so scharf kritisiert.
Es ist also ein System ohne unmittelbare Fallhöhe für den Akteur selbst, aber mit einer massiven Fallhöhe für die Gesellschaft. Für dich, der sich auf diese Versprechen verlassen hat.
So kann man es zusammenfassen.
Und das bringt uns zur absoluten Klimax dieses Textes. Die letzten beiden Zeilen. Ich lese sie einfach noch einmal vor, denn sie verändern die Tonalität des gesamten Gedichtes massiv.
Gerne.
Keine Spur dann von Gewissen, wenn sie einmal liefern müssen.
Mhm.
Das ist keine subtile Metaphorik mehr, das ist eine knallharte Diagnose.
Das ist der Moment, in dem die Logistik der Versprechen ungebremst auf die Realität der Umsetzung prallt.
Ja, auf die Wand der Realität.
Das Wort liefern ist hier so treffend gewählt, es impliziert eine Bringschuld.
Der Vertrag wurde geschlossen.
Der Vertrag wurde durch die Wahlurne geschlossen, die Währung wurde bezahlt. Jetzt muss das Paket ankommen.
Und die psychologische Beobachtung, die Winkler hier dann formuliert, ist echt tiefgreifend. Genau in dem Moment, in dem die Taten den Worten folgen müssten, verschwindet das Gewissen.
Das ist der Kernsatz des Gedichts.
Aber wie erklärst du dir dieses Verschwinden psychologisch? Ich meine, ist das einfach blanker Zynismus?
Das ist die große Frage.
Ist das von Anfang an so eine geplante Böswilligkeit nach dem Motto, ich belüge euch alle, nehme euer Geld und lache mir ins Fäustchen? Oder passiert da mental vielleicht etwas ganz anderes, wenn der Moment des Lieferns ansteht und man merkt, verdammt, ich kann's gar nicht?
Natürlich gibt es da draußen den bewussten manipulativen Zynismus. Den dürfen wir nicht ignorieren.
Klar.
Aber viel interessanter und wahrscheinlich in der Praxis auch viel häufiger ist ein anderes Phänomen, die kognitive Dissonanz.
Kognitive Dissonanz. Erklär das mal für uns.
Wenn jemand, und das vielleicht anfangs sogar mit einem gewissen Idealismus, diesen Rat auf allen Feldern versprochen hat, dann schlägt die Realität irgendwann unweigerlich zu. Komplexe Systeme lassen sich eben nicht einfach mit Slogans steuern.
Die Realität ist komplizierter als der Wahlkampf.
Immer. Und im Moment des Lieferns wird dem Akteur unweigerlich bewusst, dass er scheitern wird oder vielleicht bereits gescheitert ist.
Er sieht die Diskrepanz.
Genau. Und da entsteht eine massive, kaum auszuhaltende Spannung im Gehirn. Die Spannung zwischen dem eigenen Selbstbild als allwissender Problemlöser auf der einen Seite
und der objektiven Realität des eigenen Versagens auf der anderen Seite.
Richtig, das ist kognitive Dissonanz. Zwei unvereinbare Wahrheiten prallen aufeinander.
Und diese Spannung ist mental kaum auszuhalten, nehme ich an.
Völlig richtig. Um diesen extremen psychologischen Schmerz abzuwehren, greifen automatische Schutzmechanismen.
Das Gehirn schützt sich selbst.
Unser Ego schützt sich selbst. Eine der effektivsten Schutzmechanismen ist die Abspaltung. Das Gewissen, das jetzt eigentlich Alarm schlagen und massive Schuldgefühle gegenüber den Wählern produzieren müsste, das wird sozusagen einfach stumm geschaltet.
Man redet sich die Welt passend.
Man redet sich das Scheitern schön, man schiebt die Schuld auf externe Faktoren, auf den politischen Gegner, auf das böse System, auf unvorhersehbare Krisen.
Auf alles, nur nicht auf die eigenen leeren Versprechen.
Das Resultat nach außen ist dann exakt das, was Winkler beschreibt. Keine Spur von Gewissen.
Es ist also oft weniger eine geplante Boshaftigkeit, als vielmehr eine psychologische Notwendigkeit.
Eine Notwendigkeit, um das eigene Ego vor dem totalen Zusammenbruch zu bewahren, wenn diese Illusion der Allmacht zerbricht.
Das gibt diesen derben Begriff Großmaul nochmal eine ganz andere Tragik. Es ist jemand, der eine Rolle spielt, die ihn letztendlich zwingt, seine eigene moralische Integrität aufzugeben, nur um in der Realität zu überleben.
Eine sehr treffende Zusammenfassung.
Wenn wir diese ganzen psychologischen Ebenen jetzt betrachten, dürfen wir aber eines nicht übersehen. Die Form.
Oh ja, die Struktur des Textes.
Wie dieser Text gebaut ist, ist mindestens genauso faszinierend wie das, was er inhaltlich aussagt. Oft konzentrieren wir uns ja nur auf die Botschaft an sich.
Dabei transportiert die Architektur eines Textes die Botschaft oft auf einer fast schon unterbewussten Ebene.
Lass uns die Struktur dieses Gedichts mal genauer analysieren.
Die Mechanik des Textes ist hier tatsächlich brillant eingesetzt vom Autor. Wenn wir uns die Form betrachten, müssen wir auf psychologische Konzepte wie die kognitive Leichtigkeit schauen. Im Englischen nennt man das Cognitive Fluency.
Was genau bedeutet das in diesem Kontext?
Unser Gehirn liebt Muster. Es liebt Vorhersehbarkeit und Harmonie. Wenn Informationen rhythmisch und gereimt präsentiert werden, erfordern sie viel weniger kognitive Anstrengungen bei der Verarbeitung.
Sie gehen leichter ins Ohr.
Sie gehen extrem leicht ins Ohr. Und psychologische Studien zeigen immer wieder den sogenannten Reime-als-Gründe-Effekt.
Also, was sich reimt, ist gut.
Im Grunde ja. Aussagen, die sich reimen, werden von uns unbewusst eher als wahr, plausibel und überzeugend eingestuft, als haargenau dieselben Aussagen ohne Reim.
Das heißt, der Rhythmus manipuliert im Grunde unsere Wahrnehmung der Botschaft.
Exakt das tut er. Und schau dir mal an, wie Winkler das hier aufbaut. In den ersten 4 Zeilen verwendet er einen Kreuzreim.
Lasst mich schauen. Zeile 1 und 3 reimen sich. Viel und Ziel.
Richtig. Und Zeile 2 und 4 reimen sich ebenfalls. Feldern und Steuergeldern.
Das Muster ist also A, B, A, B.
Das erzeugt einen sehr fließenden, fast schon schaukelnden Rhythmus. Es wiegt den Leser förmlich in eine gewisse Sicherheit. Man gleitet so über die Worte hinweg.
Wie ein Wiegenlied?
Ein Wiegenlied, ja. Strukturell gesehen imitiert dieses ABAB-Muster den Wahlkampf selbst. Es ist dieser harmonische Fluss aus Versprechen und Slogans, der leicht zu konsumieren ist und keine kognitiven Widerstände auslöst.
Die Rhetorik läuft einfach wie geschmiert.
Bis dann der Bruch kommt.
Das ist wirklich ein harter Bruch, der dann folgt. Wenn man das laut liest, stolpert man förmlich über diese letzten beiden Worte. Das zwingt einen förmlich innezuhalten.
Weil das Muster durchbrochen wird.
Zeile 5 und 6 enden mit Gewissen und Müssen. Ein Paarreim. CC.
Die strukturelle Brillanz liegt genau in diesem plötzlichen Abbruch des Musters. Das Gedicht endet eben nicht in einem weiteren einschläfernden Kreuzreim.
Der harmonische Walzer der Wahlkampfversprechen bricht abrupt ab.
Dieser plötzliche Paarreim stoppt den Rhythmus sofort. Es gibt keinen Raum mehr dazwischen. Keine Zeile, die das Ganze noch irgendwie auflockert. Die Worte Gewissen und Müssen knallen direkt aufeinander.
Wow. Das ist das strukturelle Äquivalent zum harten Aufschlagen in der Realität.
Der Autor lässt uns den Fall aus dieser angenehmen Illusion der ersten 4 Zeilen in die harte Realität der letzten beiden Zeilen fast schon physisch spüren. Der Wechsel des Reimschemas zwingt unser Gehirn, aus dieser kognitiven Leichtigkeit herauszutreten.
Man muss sich der ungemütlichen Wahrheit stellen.
Genau.
Das ist wirklich raffiniert. Die Form ist hier also kein Zufall, sondern ein echtes Werkzeug, um die inhaltliche Aussage fühlbar zu machen.
Ein Meisterstück der Verdichtung.
Wenn wir nun all diese Erkenntnisse bündeln, also die psychologischen Schutzmechanismen, die kognitive Dissonanz, die Asymmetrie von Risiko, das Skin in the Game und diese Täuschung durch kognitive Leichtigkeit. Was bedeutet das alles für dich, der uns gerade zuhört?
Die Frage der Anwendung.
Du sitzt vielleicht gerade im Auto, hörst Nachrichten, liest Postings in den sozialen Medien, siehst Talkshows, in denen ständig Lösungen für alles versprochen werden. Wie lässt sich diese Analyse von 6 kurzen Zeilen jetzt in deinen Alltag integrieren?
Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Wie wird dieses theoretische Wissen anwendbar? Das Fazit, das wir aus dieser Betrachtung ziehen sollten, ist kein genereller Zynismus.
Wichtig, ja.
Das Gedicht sagt nicht, dass alle Problemlösungsversuche wertlos sind oder dass jeder politische Diskurs zwangsläufig immer eine Lüge ist. Vielmehr ist es ein Instrument zur Schärfung der eigenen Wahrnehmung.
Ein Werkzeug für den Verstand.
Es ist ein Filter für die tägliche Rhetorik. Wenn du das nächste Mal jemanden hörst, der für ein hochkomplexes, globales Problem eine Lösung präsentiert, die praktischerweise in einen einzigen, gereimten oder extrem griffigen Slogan passt,
dann sollten alle Alarmglocken schrillen.
Dann sollte das ein massives Warnsignal sein. Wenn jemand suggeriert, auf allen Feldern den absoluten Durchblick zu haben und völlig reibungslose Lösungen anzubieten, dann weißt du jetzt, hier wird gerade nicht das Handwerk der Problemlösung betrieben.
Sondern das Handwerk des Wahlkampfs?
Genau. Die Erkenntnis aus diesem Text schult deinen Blick für das Unmögliche und schützt dich vor der Illusion der Allwissenheit.
Ein Filter für den Alltag also. Um zu erkennen, ob da gerade jemand versucht, die Realität wirklich zu gestalten oder ob er nur versucht, an seine Währung, nämlich deine Zustimmung, zu kommen.
Sehr gut auf den Punkt gebracht.
Wir haben heute versucht, diese wenigen Worte wirklich bis in ihre absoluten Grundstrukturen zu durchleuchten. Es ist faszinierend, wie viel tiefgehende Gesellschaftskritik, wie viel Verständnis für psychologische Ausweichmanöver und wie viel handwerkliche Finesse in so einem kompakten Werk aus der Verschmiede stecken können.
Es ist ein ganzer Kosmos in 6 Zeilen.
Von der falschen Sicherheit der kognitiven Leichtigkeit über den fehlenden Skin in the Game bis hin zum unausweichlichen Aufprall der Realität. Es ist eine Warnung vor menschlicher Hybris. Eine Warnung, die völlig unabhängig von bestimmten Epochen oder Parteien funktioniert.
Und genau das macht komprimierte Texte wie diesen so unendlich wertvoll. Sie destillieren menschliche Grundmuster heraus, die sich immer und immer wiederholen. Solange es Strukturen von Macht und Versprechen gibt, verlieren sie ihre Gültigkeit nicht.
Sie sind zeitlos. Bevor wir diese gemeinsame Erkundung heute abschließen, gibt es noch einen Punkt.
Ja.
Es ergibt sich aus all dem für mich noch ein letzter, tiefergehender Gedanke, den du mitgebracht hast. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen und ich möchte das unbedingt noch einmal aufgreifen.
Den Gedanken an unsere eigene Rolle.
Genau. Wenn wir gestützt auf Analysen wie diese eigentlich ganz genau wissen, dass die extremen Versprechungen der Großmäuler an der Realität scheitern müssen. Wenn wir wissen, dass die kognitive Dissonanz im Moment des Lieferns oft zum moralischen Versagen führt.
Züchten wir uns diese Dynamik als Gesellschaft dann nicht paradoxerweise selbst heran?
Das ist die Frage.
Ist unser eigener, tief verwurzelter psychologischer Wunsch nach simplen, schmerzfreien Antworten in einer beängstigend komplexen Welt vielleicht der wahre, eigentliche Nährboden für exakt jene hohlen Versprechen, die das Gedicht kritisiert?
Sind wir das Problem?
Zwingen wir diejenigen, die Verantwortung übernehmen wollen, in diese Rolle der Allwissenheit, weil wir die ehrliche, komplizierte Wahrheit gar nicht ertragen wollen?
Ein schwerer, aber wichtiger Gedanke. Und die Antwort darauf, die überlassen wir dir zum Nachdenken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so tief mit uns in diese Materie einzutauchen. Bleib kritisch, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.